Verse, die wir vorhin schon gehört haben. Wir lesen dazu zuerst einen kurzen Text aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, und zwar ab Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und läuft große Qual. Das bezieht sich also auf die Texte, die wir hatten, dass Menschen zu Gott kommen werden von allen Seiten. Von Osten, von Westen, von Norden, von Süden.
Ich habe das meiner Familie schon erzählt. In der DDR gab es dafür ein Lied. Und von Osten und von Westen und von Norden und von Süden.
Kommen Leute im Reich Gottes, und wenn das gesungen wurde,
dann gab es so eine Gepflogenheit hier in der DDR, da haben wir das von Westen immer ganz besonders betont. Weil das eine der ganz wenigen Verheißungen war, dass diese Trennung zwischen Ost und West irgendwann oder bei Gott aufgehoben ist. Und dass wir das einige Jahre später dann erlebt haben, das macht es deutlich, dass das Wort Gottes, egal welche Umstände jeweils sind, immer darüber steht.
Und wenn uns dieser Text heute gegeben ist?
Oder an diesem Sonntag. Wir haben also heute dieses
zu Gott kommen aus allen Völkern.
Das gehört mit zu der Weihnachtsbotschaft. Dass das Evangelium nicht begrenzt ist auf das Volk der Juden, so wie das
scheinbar im Alten Testament war. Ich sage bewusst
scheinbar, weil wir werden ja nachher sehen, dass also im Alten wie im Neuen Testament immer wieder das Wort Gottes auch von denen gehört und vor allem geglaubt worden ist, denen die Frommen das am liebsten abgesprochen hätten. Und man kann das ganze Wort Gottes natürlich so und so sehen, und man kann auch versuchen, jede Tür zuzumachen, die Gott längst aufgemacht hat. Ich will ein Beispiel sagen. Wenn es heißt, dass auch in der 10. Generation keiner aus Moab ins Volk Israel kommen darf, dann ist es doch erstaunlich, dass die Ruth Moabitin sogar in dem Geschlechtsregister Jesu vorkommt. Das heißt also, auch wenn scheinbar bestimmte Ordnungen Gottes unumstößlich sind und auf denen reiten ganz gerne die Pharisäer, damals wie heute, so gibt es immer andere Zeugnisse, die die Ausnahme der Regel öffnen. Und eine dieser Ausnahmen, von denen spricht dieser Text heute. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Diese drei Beispiele, die dieser Offizier sagt, bezeugen weiter nichts, als dass er das Prinzip von Autorität verstanden hat, weil er darin lebt. Er ist ein Mensch unter Autorität und damit auch mit Autorität. Dieselbe Regel gilt bis heute. Nur in dem Maße, wie wir uns der Autorität Gottes und seines Wortes unterstellen, haben wir Autorität auch in unserem jeweiligen Dienstbereich. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneknirschen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast, und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Eine von vielen tausend Heilungsgeschichten. Nicht alle werden ausführlich erzählt. Aber wenn wir lesen, und sie brachten aus der ganzen Gegend alle Kranken zu Jesus und er heilte sie alle, dann waren das eben nicht nur 5 oder 6 Leute. Oder wenn wir sehen, dass als Jesus in dem Haus lehrt und Leute kommen mit den Gelähmten und kommen nicht bis zu ihm durch und sie brechen dann oben das Flachdach auf und lassen den an Seilen runter, dann wird auch deutlich, dass es nicht nur einer. Und dass immer wieder die Pharisäer sich darüber aufgeregt haben, dass er auch am Sabbat geheilt hat, das zeigt uns, dass das eine der regelmäßigen Dienste Jesu gewesen ist und auch bis heute ist. Aber was anders war, ist, dass hier jemand zu ihm kommt, der eigentlich nicht zu den Privilegierten gehört. Kaum einer der Besatzungssoldaten und geschweige denn der Besatzungsoffiziere, und das ist hier einer, Hauptmann, römischer Bürger, sonst hätte er nicht diesen Rang begleiten dürfen, ist privilegiert gewesen, von Jesus was zu empfangen zu dieser Zeit. Und jemand kommt. Warum? Nein, er war nicht in Not. Das ist das Besondere. Er war nicht in Not. Sein Mitarbeiter war in Not. Und hier trifft sich das nämlich mit dem Text, den du jetzt vorhin gelesen hast, aus dem Psalm. An dieser Stelle wird die Gottesfurcht dieses Mannes deutlich. Er kommt nicht für sich selber. Er kommt für jemanden anders. Und er kommt mit dem Glauben, den Jesus bis heute sucht. Wer Gott naht, das Glauben, das er ist, Bedingung Nummer 1, Bedingung Nummer 2, dass er die belohnt, die ihn suchen. Schon beim Punkt 1 hängt das bei vielen Menschen. Brauchen wir uns nicht so zu machen. Es gibt viele Leute, die beten in Not, aber sie rechnen nicht wirklich mit Gott. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, wenn die Not vorbei ist, dann ist ihr Bekenntnis wieder, ich glaube nur, was ich sehe. Und das Zweite, wenn sie selbst wissen, dass ein Gott ist, werden, und ich denke, das ist nicht übertrieben, Millionen Glaubende abgehalten und empfangen nichts, weil sie nicht damit rechnen, dass Gott ihr Suchen belohnt. Das ist diese große Tragik in anderen Religionen, wo das Gottesbild einfach verfremdet ist. Das ist das erste Problem, was dort besteht. Und das zweite, inzwischen ist es bei vielen Christen oder christlich Gläubigen nicht anders. Sie rechnen nicht damit, dass sie belohnt werden. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es auch eine echte Herausforderung. Denn die Versuchung, dass wir unsere Erwartungen an die Stelle dessen, wie Gott handeln, setzen und damit blockieren, ich denke, die hat schon jeder von uns gemacht. Wir haben ziemlich genaue Vorstellungen, wie Gott zu handeln hat. Und wenn das anders ist, dann haben wir so unsere Schwierigkeiten, uns darauf einzulassen. Klassisches Beispiel. Wer fällt euch da ein? Bibel. Natürlich. Da ist auch einer, das ist nämlich auch ein Beispiel, auf das ich zurückkommen will, da ist auch einer, der diese Klemme hat und sagt, ich sage das mit meinen Worten, warum soll ich mich in diesem dreckigen Jordan waschen? Die Flüsse in Damaskus sind viel besser als dieses hebräische Jauchewasser. Frustriert, weil der Prophet, zu dem er geschickt worden ist, um seinen Aussatz irgendwo zu heilen, anders handelt, als er sich das vorgestellt hat. Dort wird es mal so ganz deutlich. Netterweise hat er einen Mitarbeiter, oder mehrere wahrscheinlich, die, und das zeugt von seinem Charakter, der bis dahin ihren sich nicht direkt erschließt. Da denkt man, das ist ein harter Mann, der hat so seine Ideen und seine Regeln, die setzt auch durch. Aber an der Reaktion seiner Mitarbeiter kann man seinen Charakter ablesen.
Ja, sie konnten zu ihm sprechen.
Die haben Zugang zu ihm und er hört sogar auf ihn. Die sagen, Herr, du hättest doch, wenn der Prophet was Hohes verlangt hätte, das gemacht. Versuch's doch wenigstens. Und das, da treffen wir uns wieder, wie bei diesem Hauptmann und wie später bei Cornelius. Alles Leute, die ein gutes Zeugnis hatten. Warum? Bei Cornelius wird sogar noch deutlicher, der viele Almosen gegeben hat. Denen also die Armen, die Schwachen, diejenigen, die Gott ganz besonders im Blick hatte, am Herzen lagen. Diese Leute empfangen. Dieser Psalmvers ist wie ein Schlüssel auch für diese ganzen Texte. Vielleicht kannst du es nochmal lesen.
Ja, okay. Wir fanden den heute sehr interessant, wirklich, er hat mich persönlich ganz toll angesprochen. Mhm. Und manchmal verwundert man sich, warum man in dem und dem der Situation so eine Bewahrung hat.
Ja.
Weil, glücklich, wer achtet auf den Geringen.
Ja.
Am Tage des Übels wird der Herr ihn retten.
Ja.
Der Herr wird ihn bewahren und ihn am Leben halten. Er wird glücklich gepriesen im Lande. Das versteht zwar noch nicht so offensichtlich, aber nehme ich mal dahin.
Natürlich, ihr wird glücklich gepriesen werden, nicht von allen Leuten. Aber wenn es heißt, er wird glücklich gepriesen werden im Lande, dass wir diese Geschichte hier von diesem Hauptmann aus Kapernaum überhaupt haben, zeigt ja, dass sich das rumgesprochen hat. Das ist ja nicht nur für die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, bemerkenswert gewesen. Sondern wenn Jesus das auch als Zeugnis sagt, ich habe bei niemandem in Israel diese Art Glauben gefunden, dann wird das, dann verbreitet sich das und ist das bis zum heutigen Tag ein Vorbild. Warum ist Hiob nicht nur angegriffen worden, sondern auch gerettet worden und hat das Doppelte von allem gekriegt? Kapitel 31 kann man das lesen. Das ist, ich sage mal, das ist nur das Sahnehäubchen. Das ist nur das Sahnehäubchen. Aber dass ihr... Bitte? Natürlich, weil er eine praktische Gerechtigkeit hatte. Für Leute, lest bitte einmal Kapitel 29 und lest mal Kapitel 31. Dort wird sein Handeln beschrieben. Macht er selber. Die Freunde haben das zu der Zeit nicht sehen wollen. Aber es lohnt sich, diese beiden Kapitel mal Pünktchen für Pünktchen durchzugehen, weil wir dann für uns selber eine ganz praktische Handlungsanweisung kriegen. Das ist eine Menge an Dingen, wo wir merken können, setzen wir uns vielleicht schon ein und wo ist noch Luft nach oben. Ich kann das nur so sagen für das Missionswerk, wir bemühen uns, alle diese Punkte ernst zu nehmen, wann immer wir von solchen Nöten weltweit erfahren und es gibt niemanden, der sich sonst kümmert, versuchen wir dort zu dienen. Und es ist wahr, bis zum heutigen Tag, dass Gott auf diese Dinge achtet. Das war seine Antwort auf meine damalige Frage, ob ich wiederhergestellt werde oder nicht. Wegen dieses Dienstes willst du bleiben. Wegen damals eines Dienstes, den sonst zu der Zeit in Deutschland niemand gemacht hat. Nämlich sich um, in diesem Fall, strengst gläubige Muslime zu kümmern. Für mich verständlich. War eine Frau, die hatte eine christliche Tradition, der war sehr verwurzelt. Und ist von dieser Seite aus so traumatisiert worden, dass sie diesen anderen Weg als Schutz gewählt hat. Und Gott achtet auf diese Leute und verwirft sie nicht. Heute Morgen, in der muslimischen Familie, im Internet mal angeguckt, ganz viele kleine Zeugnisse, bemerkenswert, vorbildlich für die meisten Christen. Man wünschte sich, wenigstens die Zehntel der Christen würden mit derselben Ernsthaftigkeit Jesus nachfolgen, wie diese arabische Familie, libanesische Familie, ihren Glauben ernst nimmt. Und die Früchte sind zu merken, die Familie. Wirklich. Gott legt Segen an. Und da sind wir an dem Punkt, der uns verstören mag. Ich will diese Verse, die man nämlich gerne überliest, nochmal in unser Bewusstsein holen. Das, was Jesus sagt, das ist das eine, was er tut. Das spielt sich zwischen ihm und dem Hauptmann ab und hat Auswirkungen auf dessen Mitarbeiter. Aber die Botschaft Jesu ist eine andere. Als das Jesus hörte, nämlich, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst, sprich nur ein Wort. Da sagt Jesus, als er das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgen. Und wenn wir zu denen gehören, die ihm nachfolgen, hat das also auch eine Bedeutung für uns. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, das aber kann man auch als wahrlich, ganz sicher sagen, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Viele, Gott sei Dank. Osten, den gesamten Orient hindurch, ganz Asien, Persien, Afghanistan, Indien bis nach China und Japan und von Westen bis nach Amerika. Und mit den Glaubensvätern am Tisch sitzen. Erinnert euch an diese andere Geschichte, wo Jesus redet von dem armen Lazarus, der an der Tür dieses reichen und ganz sicher frommen Juden, deswegen ganz sicher, weil sich ja dieses Gespräch hinterher zwischen dem nach seinem Tod und Abraham abspielt und diesem frommen, reichen Mann, dessen Name uns nicht gesagt wird, abspielt, wo Jesus berichtet, dass dieser Mann, nachdem er stirbt, getragen wird und getröstet wird von Abraham, von dem Vater des Glaubens, auf den sich bis heute die Juden, aber auch die Araber berufen als ihren Vater, als Vater des Glaubens. Und der auch uns als Vater des Glaubens im Römerbrief vorgestellt wird. Und mit denen zu Tisch sitzen, heißt wirklich teilzuhaben an der neuen Weltordnung Gottes, nicht an der NWO, die gerade versucht wird, über das Weltwirtschaftsforum und dessen Knechte zu installieren, sondern die von Gott vorbereitet ist. Also ein Privileg, was eigentlich dem Volke Gottes vorbehalten war und über das dann aber steht, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Der wird sein Heulen und sein Fleisch. Das gehört in diese Zeit mit gepredigt. Das ist wichtig für ihn. Die Gemeinschaft und die Nachfolge Jesu schließt ein und schließt aus. Nimmt dazu und grenzt andere aus. Und deswegen ist es von besonderer Bedeutung, dass wir diesen Rettungswillen Gottes wirklich ernst nehmen. Und dazu komme ich auf diese Beispiele, die wir vorhin schon angerissen haben, noch mal ganz kurz zu sprechen. Ruth, Naaman, Cornelius. Das sind zwei alttestamentliche, ein neutestamentliches Beispiel für Leute von draußen, die eigentlich keinen Zugang zum Reich Gottes hätten haben können, nach den Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Sie kriegen sie doch. Warum? Warum? Und warum werden sie angenommen?
Weil sie diese Gnade suchen.
Bitte?
Weil sie glauben.
Genau, durch den Glauben. Das ist das Geheimnis. Alle drei sind Menschen des Glaubens. Und bemerkenswert ist, dass bei allen dreien ihre andere Tradition ja deutlich durchschlägt. Ich sage das mal mit unseren Worten. Sie waren peinlich. Für die Juden waren diese drei Leute peinlich. Ich sage, warum? Da ist Ruth, die noch junge Witwe, die auf Anweisung ihrer Schwiegermutter nachts zu dem fremden Mann geht und sich an den rankuschelt. Dem war das peinlich. Er sagt, mach die, bevor das hell wird, dass du nicht ins Gerede kommst. Eigentlich damit ich nicht ins Gerede komme. Und doch ist das eine Handlung des Glaubens, denn von diesem Moment an weiß er, dass sie sich ihm komplett anvertraut. Mit allem, was sie ist, nicht nur mit dem, was sie hat. Haben tut sie eine Menge Verluste. Aber sie vertraut sich an und ihr Lieben, das ist eigentlich das Wesen von Nachfolger. Der ganze Mensch gibt sich hin. Deswegen findet sie Gnade. Nicht nur in den Augen von Boas, sondern in den Augen Gottes. Das ist bei Naaman dasselbe. Auch er ist geprägt von seiner ganz anderen Tradition. Ich denke, zur Zeit Elisas haben nicht so sehr viele Israeliten gewagt, dem Propheten, durch den ja mächtige Zeichen und Wunder geschehen waren, schon bis dahin irgendwas entgegenzusetzen. Der fremde Offizier macht das. Er kriegt ein Wort Gottes, vielleicht ohne einschätzen zu können, was das bedeutet, was wirklich ein Prophet Gottes auf der Erde ist. Er ist zu dem gegangen, aber er hatte so festgefügte Ideen, wie das Ganze abzulaufen hat. Die waren mit Sicherheit durch diese syrische Religion, Kultur und Tradition geprägt. Und Gott lässt sich dort wiederum nicht von abschrecken oder beeindrucken. Und das ist für uns wichtig. Weil auch das dritte Beispiel, Cornelius, für den gläubigen und geisterfüllten Petrus eine große Herausforderung war. Er hatte 3,5 Jahre Unterweisung durch den Sohn Gottes persönlich. Er hatte das Pfingstwunder erlebt. Er hatte gerade noch Stunden oder einen halben Tag vorher diese Vision und hat erst, als Gottes Geist auf Cornelius und seine Hausgenossen fällt, endlich verstanden. Und bezeugt das auch. Und dieses Zeugnis gilt für uns. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Ich frage uns, haben wir in Wahrheit begriffen, dass Gott bis heute die Person nicht ansieht? Ob jemand mit orthodoxer Tradition oder mit katholischer oder mit hochkirchlicher oder mit islamischer oder mit kommunistischer sich Gott ausliefert, ist ihm egal. Das ist unser, ich sag das mal, Glück, in Anführungsstrichen Privileg, und damit größere Verantwortung oder Pech und damit größere Lernfeld und wahrscheinlich sogar größerer praktischer Lebensvollzug. Ich sage warum. Wenn wir nämlich das Beispiel Naamans einmal betrachten, dann ist nach seiner Umkehr, er kehrt ja ganz praktisch um, nachdem er erlebt, dass sich das Wort Gottes an ihm erfüllt, dass er wirklich gereinigt ist, geht er nochmal diesen Weg zurück vom Jordan zu den Propheten. Und er bittet sich dort die Freigabe, weiterhin seines Amtes zu walten, nämlich dem König in das Haus des Götzen Dagon begleiten zu dürfen. Und er kriegt diese Genehmigung. Ich wünsche uns, dass wir wenigstens so weite Herzen uns öffnen lassen.
Der Name ist doch auch der, der sich die Erde mitgenommen hat.
Genau, er nimmt den Boden mit. Ich sage euch das mal, das ist das, was der Gebetsteppich für den Muslim ist. Das ist der heilige Platz, den sie sich nehmen, um Gott die Ehre zu geben, nicht auf ungeweihten Boden. Das ist der Hintergrund. Ich wünschte, wenigstens ein Teil der Gläubigen behalten sich oder erwerben sich wieder diese Ehrfurcht vor Gott. Und wenn Jesus sagt, und er wundert sich darüber, dass von allen Seiten Menschen mit den Vätern des Glaubens zu Tische liegen werden, aber andere ausgestoßen sind, die äußerste Finsternis, die eigentlich diese Berufung hatten, dann sollte uns das den Ernst des Wortes Gottes bewusst machen und bewusst halten. Und das bedeutet für uns, denn das sehe ich heute wirklich als den Schlüsselvers für unsere Gemeinde. Deswegen bitte noch ein drittes Mal.
Glücklich, wer Acht hat auf den Geringen. Am Tage des Übels wird der Herr ihn retten. Der Herr wird ihn bewahren und ihn am Leben erhalten. Er wird glücklich gepriesen im Land.
Wir haben ja heute von Debbie ein Beispiel gehört. Die Armen gehören zu den Geringen. Aber es heißt ausdrücklich nicht, glücklich, wer Acht hat auf den Armen. Das Wort Geringe ist viel weiter. Gering, das können Behinderte sein. Das können das, was man früher Randgruppen nannte und was man heute euphemistisch, um sich ihrer zu entziehen, mit Inklusionsbürger bezeichnet. Ich habe, als wir dieses Kinderlied von gesungen haben, gedacht, wie lange wird es dauern, bis man das auf den Index setzt, indem man ja so tut, als ob man die Ausgrenzung von bestimmten Personen oder Bevölkerungsgruppen oder Rassen beendet, dadurch, dass man so ein Gewäsch macht. Die Wirklichkeit, und ich will das hier einmal betonen, die Wirklichkeit ist doch, dass diejenigen, die Jesus lieben, von Anfang an genau von dieser Retterliebe geprägt waren. Und wenn es ein Inklusionslied gibt, dann ist es genau dieses. Gott hat alle Kinder lieb. In ihrer Unterschiedlichkeit sie zu benennen als gleich geliebt, obwohl unterschiedlich der Liebe bedürftig. Das Lieben, dieses Verständnis, das brauchen wir auch. In einer Zeit, die immer mehr eine Scheingerechtigkeit aufrichtet, eine Scheinbeachtung. Wer den Geringen beachtet, das heißt ausdrücklich sich seiner erbarmt, auf ihn zu achten, das geht viel feiner mit einher. Sich erbarmen ist ja immer so von oben runter zu prüfen. Das hat dieses auf ihn achtet bedeutet, ihn der Würde wert zu achten, die Gott ihm zumisst. Und gering schließt alles ein, nicht was wir für gering achten, sondern was in den Augen der Welt gering geachtet wird. Das können Lernbehinderte sein, das können Kinder aus Patchwork-Familien sein, das können auch selbst verlassene Partner oder Eheleute sein. Alles das, was gering geachtet wird. Und das schließt ausdrücklich auch sexuell anders orientierte Menschen mit ein. Dass wir heute diesen Gegenschlag haben, dass sexuell anders geartete Menschen scheinbar die Gesellschaft zu beherrschen versuchen mit ihrer Methodik, hat ganz eindeutig damit zu tun, dass über Jahrhunderte die Gläubigen sich nicht in angemessener Weise diese Geringen angenommen haben. Ganz eindeutig. Und deswegen diese gute Botschaft gilt es weiterzutragen. Wo immer wir mit Menschen zu tun haben, die gering sind. Bei uns im Land, in unserem täglichen Umgang oder eben auch in anderen Ländern. Alle Ausgestoßen, alle Gefremden, wie man das heute nennt, über die man medial oder in irgendeiner Weise herfällt, sollten besonders in unserem Blick sein. Und dann erhalten wir uns im Blick Gottes. Denn er achtet genau auf diese Menschen und hat ihnen diese gute Botschaft gesandt, die in Jesus Christus lebendig ist. Amen.